Zeit für Vision.
Freddy Dutz im Gespräch mit
Lutz Drescher.
Ich grüße dich herzlich, lieber Lutz Drescher. Schön, dass du Zeit für Mission hast. Ich habe dich gerade geduzt, denn wir kennen uns ja schon seit vielen Jahren. Ist es denn in Ordnung, dass wir unser offizielles Gespräch, was hier aufgezeichnet wird, dass wir uns da weiter duzen?
Ja.
Dann danke ich dir dafür. Lutz, wir sind jeder in seinem Haus, sozusagen im Homeoffice. Was hast du dir denn heute zu trinken mitgebracht?
Ich trinke einen Schwarztee, schön stark, wie das ist, wenn man länger in Indien war, schön stark mit Milch und auch mit Zucker.
Du hast gerade schon erwähnt, du warst in Indien. Was hast du denn in Indien gemacht?
Das ist jetzt genau 50 Jahre her. Ja, das ist eine lange Geschichte. Da war ich mit dem VW-Bus unterwegs von hier nach Indien und zurück. Damals war ich im jugendlichen Alter von 18, habe meinen 19. Geburtstag auf der Grenze nach Indien, also in Lahore in Pakistan, gefeiert. Und habe die Welt aus einer völlig anderen Perspektive kennengelernt.
Warst du damals unterwegs, wie viele andere junge Leute, auch auf der Suche nach Weisheit, Einsicht, womöglich einem Guru gefolgt?
Ja, genau das. Aber nicht nur nach Weisheit und Einsicht. Auch Haschisch war wesentlich billiger in Afghanistan und in Indien als in Deutschland. Lange Haare hatte ich auch. Alles, was dazu gehört.
Und als du dann zurückgekommen bist, wie ging es dann da weiter in Deutschland oder in Europa?
Dann war ich nach 2 Jahren wieder in Indien, weil das mich nicht losgelassen hat. Und auf meiner zweiten Reise, da war dann diese Geschichte mit den Gurus und allem. Ich bin da sehr eingestiegen, habe mich sehr intensiv drauf eingelassen, vor allem auf diesen philosophischen Hinduismus, das Nicht-Duale, das Gott über allem oder Gott als das große Geheimnis, das alles durchweht und durchwaltet. Und habe aber dann auf dem Umweg einer sehr intensiven Beschäftigung mit oder eines mich existenziell Einlassens auf eine fremde Religiosität entdeckt, dass ich meine Wurzeln im Christentum habe und habe im Grunde genommen auf diesem Umweg wieder, wie ich gerne sage, die Schönheit und Tiefe des christlichen Glaubens für mich neu entdeckt.
Und was hatte das dann zur Folge?
Das hatte dann unter anderem zur Folge, dass ich dann Religionspädagogik studiert habe, in den kirchlichen Dienst gegangen bin, später nach Korea und dass ich dann am Schluss meiner Laufbahn auch wieder zuständig war für die Beziehungen zu den Kirchen in Indien. Das fand ich als eine sehr, im wahrsten Sinne des Wortes, eine runde Sache.
Du bist nach Korea gegangen als ökumenischer Mitarbeiter. Aber ich weiß, dass die Christinnen und Christen in Südkorea diese Bezeichnung ökumenischer Mitarbeiter in dem Sinn gar nicht kennen. Die nennen Menschen wie dich Missionar. Wie war das denn für dich?
Naja, das war natürlich am Anfang sehr ungewohnt, weil wir ja sehr bewusst uns damals in den 80er Jahren eben nicht als Missionare, die irgendwie irgendwohin was bringen, das ist so die alte Vorstellung von Mission. Aber wir haben uns sehr deutlich von dem abgegrenzt und wir waren uns sehr dessen bewusst, dass Mission, zumindest Mission betrieben von ehemaligen Kolonialmächten, immer was Zwiespältiges hat. Und von daher war es uns am Anfang unangenehm, immer als Songkyo-Sanim, also als Herr Missionar bezeichnet zu werden. Man wird in Korea immer mit dem Titel angesprochen. Aber als ich mich dann intensiver mit befasst habe und mich gefragt habe, was meinen die Leute denn, wenn sie von Mission sprechen, dann ist ein völlig anderes Missionsverständnis am Horizont aufgetaucht, nämlich ein sehr umfassendes Missionsverständnis, was sowohl den Einzelnen wie die Gesellschaft, was sowohl Evangelisation, also die Einladung zum Glauben umfasst, wie eben auch der Wunsch, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu verändern. Und mit diesem sehr umfassenden Missionsverständnis, was auch sehr politisch war, konnte ich mich gut anfreunden. Das war durchaus das, wo ich gesagt habe, ja, dann bin ich gerne Missionar.
Wenn jetzt du von dem politischen Engagement sprichst, heißt es, dass du als Ausländer dich in Korea politisch engagiert hast?
Die Kirche, in der ich war, hat sich politisch engagiert und ich war Teil dieser Kirche. Also das Das ging gar nicht anders. Ich bin nach Korea gekommen, als die Diktatur in ihrer brutalen Art und Weise sozusagen in den letzten Zügen lag, beziehungsweise das Volk ihr den Todesstoß versetzt hat. Da waren riesige Demonstrationen in dem Jahr, als ich nach Korea kam. Und da waren selbstverständlich die Pfarrerinnen und Pfarrer der Presbyterian Church in the Republic of Korea, die damalige Partnerkirche der EMS in Stuttgart war. Die Pfarrer waren dort dabei und ich bin am 17. Februar angekommen und ich denke, es war der 4. März, als ich das erste Mal mitten im Tränengas stand und eigentlich damals gar nicht wusste, wie mir geschieht, weil damit hatte ich gar nicht gerechnet. Da sind die Leute auf die Straße gegangen, haben Lieder gesungen, die ich damals noch nicht verstanden habe, waren brav auf dem Gehweg, haben nicht mal den Verkehr blockiert. Plötzlich kamen die Riot Police, die hießen so, weil ihr Auftrag war, Demonstrationen niederzuknüppeln, kamen angerannt und haben da ihr Tränengas verschossen. Gerade dieses erste Jahr, wo sehr viel Tränengas in der Luft lag, hat mich sehr verbunden mit den Menschen. Mir hat dann später mal ein Koreaner gesagt, wenn du nicht weinst, bist du kein Koreaner. Wenn man gemeinsam geweint hat, gehört man auch zusammen. Dieses ganz uralte paulinische Freude und Leid miteinander teilen, was dann wirklich dazu führt, dass man auch dazugehört.
Was du jetzt gerade erzählt hast, bezieht sich ja auf Südkorea. Ich glaube, wir haben in Europa und in Deutschland so ein bisschen vergessen, durch welches Tränental dieses Volk gehen hat müssen, bevor es zu den heutigen Zuständen gekommen ist. Wie hat es denn die Christen geprägt?
Die Geschichte des Christentums in Südkorea ist ja eine ganz, ganz besondere. Gibt es nirgends in Asien so viele Protestanten wie in Korea. Aber der Hauptgrund dafür ist, glaube ich, der, dass eben im Blick auf Korea diese unheilige Allianz von Kreuz und Schwert es nie gab. Die Kolonialherren in Korea waren die Japaner und Christen, koreanische Christen, zum Teil gegen den Widerstand der Missionare selbst, waren diejenigen, die in der Unabhängigkeitsbewegung eine ganz starke Rolle gespielt haben. Es gab 1919, das war 36 Jahre, nachdem die ersten amerikanischen Missionare ins Land kamen, als Christen vielleicht mal gerade 1% der Bevölkerung umfassten, gab es eine Unabhängigkeitserklärung und die wurde vor allem von Christen und von Angehörigen einer einheimischen Religion unterzeichnet. Und das hat lange in der Geschichte den Christen den Ruf beschert, sozusagen wirklich auf der Seite der Menschen zu stehen, ihre Interessen mitzuvertreten, für ihre, später dann modern gesagt, für ihre Rechte und für ihre Menschenwürde einzutreten. Dieses Image ist leider jetzt in der neueren Zeit durch viele, viele Skandale verloren gegangen und das Kirchenwachstum geht auch seit 20 Jahren zurück. Aber ursprünglich ist in Korea das Evangelium wirklich als gute Nachricht für die Armen und als ein befreiendes Evangelium auf guten Boden gefallen, wenn man das Bild gebrauchen will.
Wenn man nachts in Korea unterwegs ist, wenn man in den Städten ist, dann sieht man überall in der Skyline große Kreuze, die bunt beleuchtet sind. Hat denn die Kirche heute diakonische Aufgaben, die sie für alle Menschen tatsächlich sichtbar macht, also nicht nur als Kirchengebäude, sondern eben auch als Agenten des Friedens und der Gerechtigkeit?
Die Menschen, die jetzt so stark politisch, auch im Sinne einer befreienden Politik tätig waren, die waren immer eine Minderheit. Der Mehrzahl der Protestanten ging es und geht es eigentlich um Seelenheil und es geht um das Jenseits und um das ewige Leben und so weiter und so fort. Aber ja, man kann schon sagen, dass in den letzten 25, 30 Jahren das Bewusstsein, dass die diakonische Dimension von Kirche sein eine Dimension ist, die einfach dazugehört, dieses Bewusstsein hat zugenommen. Das politische Bewusstsein, ob das jetzt wirklich so stark zugenommen hat, das bezweifle ich. Man kann so sagen, im Grunde genommen sind Christen in Korea immer politisch, aber die Zahl derjenigen, die antikommunistisch, sehr konservativ sind, die ist sehr groß. Es gibt große Demonstrationen für die Präsenz der amerikanischen Truppen auf koreanischem Boden. Es gibt große Demonstrationen gegen die Friedenspolitik des jetzigen Präsidenten Moon Jae-in. Also es ist ein sehr disparates Bild, das die koreanische Christenheit uns liefert.
Kommen wir doch nochmal zu was anderem. Lutz Drescher, ein Name, in dem Nachnamen sind zwei R's drin. Es gibt Leute in Deutschland, die können kein richtiges R sprechen. Wie ist es denn in Korea? Wie wurde denn dein Name da ausgesprochen?
Es ist eine alte Tradition in Ostasien, dass kirchliche Mitarbeiter auch einen koreanischen Namen bekommen. Mein Name ist Do-yo-su, Drescher, Do-yo-su. Das hat unterschiedlichste chinesische Zeichen. Eines wäre Clown wie ein Fuchs. Da haben die Leute immer gelacht, wenn ich mich vorgestellt habe. Aber ein anderes Zeichen, was ich mir dann irgendwann ausgesucht habe, ist Weg wie das Wasser. Und da bin ich eigentlich wieder mitten im Zentrum meiner Missionstheologie, wenn man so will. Für mich spielt das Wort, das Bild des Wassers eine ganz große Rolle. Du hattest in einer Mail vorher geschrieben, ob ich irgendeine Erinnerung habe an meine erste Begegnung mit Missionen. Ich habe ganz lange überhaupt keine Erinnerung gehabt, weil ich bin in so einem linken Milieu aufgewachsen, war 1968 16 Jahre alt, habe den ersten Schulstreik mit organisiert und Mission war einfach kein Thema. Aber ich habe mich dann erinnert an eine Predigt, die ich als Konfirmand gehört habe, von einem blinden Prediger, und der hat dieses Bild gemalt von diesem Brunnen mit mehreren Schalen, wo das Wasser innen hochsteigt, von der ersten Schale dann aufgefangen wird und dann überfließt in weitere Schalen. Und das ist eigentlich für mich das Bild, was ich am stärksten mit Mission verbinde, was Überfließendes. Es gibt ein Gedicht von der Elke Laske Schüler, in dem heißt es, so viel Gott strömt über. Es gibt in der Bibel ganz viele Bilder von lebendigem Wasser und sowas. Und ich mache mich stärker an diesen Bildern fest. Und das heißt auch, dass Mission nicht zuerst was ist, was wir tun, sondern etwas, was sozusagen geschieht, was sich ereignet, wo wir Teil eines Prozesses sind. Ich sage gerne, Gott wirkt. Und das ist was anderes wie Gott ist am Werk. Das kann man auch sagen. Gott wirkt, Mission wirkt. Oder um es in Bildern zu sagen, Mission, das ist wie wenn durch ein Herbstblatt hindurch plötzlich ein Sonnenstrahl aufleuchtet und dieses Herbstblatt zum Leuchten kommt. Oder nochmals Wasserbild. Ich vergleiche mein Leben oft mit Wasser, in dem sich die Sonne spiegelt. Und ich finde es wunderbar, dass sich die Sonne in einer Pfütze genauso spiegelt, sogar in einer schmutzigen Pfütze, wie in einem Flusslauf oder in einem schönen See. Missionarische Berufung ist sozusagen diesen Glanz wiederzuspiegeln. Aber das sind die Bilder, die ich mit Mission verbinde. Und dahinter steht natürlich immer das Bewusstsein, dass Gott dieses unendlich große Geheimnis ist, was wir nie erfassen könnten. Und die Gefahr von Mission ist die, dass wir Gott definieren, begrenzen, klein machen, auf Glaubenssätze reduzieren. Und das ist einfach eine Vergewaltigung Gottes letztendlich. Vielleicht noch ein letzter Satz. Und von da war immer auch in meiner, nicht nur in meinem privaten Leben, sondern auch in meiner beruflichen Praxis, das Lernen von anderen Religionen war immer was ganz Wesentliches. Mein ganzes Leben hindurch, sowohl persönlich, existenziell, wie auch in meiner Tätigkeit in Kirche und Mission, wenn man so will. Also Stichwort wäre Erneuerung des Glaubens aus dem interreligiösen Dialog.
Wenn wir nochmal zurück zu dem Bild von dem Wasser, was in dem Rohr nach oben steigt und dann über diese verschiedenen Schalen nach unten fließt, da kleckert ja auch schon mal was daneben. Das ist ja anders wie in dem Kanal, in dem alles gerade fließt.
Wunderbar.
Dieses Kleckern, kannst du das aushalten? Dass Menschen kleckern, dass Situationen kleckern, dass Dinge nicht Na, natürlich geplant gehen.
Sogar wunderbar, das ist, dort, was weiß ich, das sind wir ja dann manchmal, wenn irgendwo eine Leitung nicht ganz dicht ist, da wächst, natürlich geht da was verloren und so auf der anderen Seite wächst da manchmal irgendein Grün, was gar nicht wachsen würde ohne das. Es gehört zum Leben dazu. Also ich habe mich auch immer gegen keimfreie Räume gewandt. Also so dieses reine Evangelium und all das, das gibt es nicht. In keimfreien Räumen hat es zwar keine Keime, aber da ist die Gefahr, dass auch kein Leben herrscht. Und von daher gehört das Licht und Schatten und dass etwas verloren geht. Also das gehört, glaube ich, zum Leben dazu. Diese ganzheitliche Wirklichkeit aushalten können, heißt auch ein Stück weit Gott aushalten.
Du bist ja nicht mehr im hauptamtlichen Dienst. Du bist mittlerweile in Rente. Was hast du denn jetzt für eine Mission?
Ich empfinde, obwohl ich jetzt körperlich ziemlich angeschlagen bin, aber ich empfinde, dass das Leben mit mir sehr freundlich umgegangen ist. Wenn ich sage das Leben, könnte ich auch sagen Gott. Und ich will diese Freundlichkeit widerspiegeln oder weitergeben. Das ist irgendwie was ganz Einfaches eigentlich. Ich predige noch immer hin und wieder. Ich leite auch eine Selbsthilfegruppe und in dieser Selbsthilfegruppe, da begrüße ich Menschen, die neu zu uns stoßen mit den Worten, wir sind hier, wir haben hier einen Raum geschaffen, in dem wir versuchen, einander freundlich anzusehen. Und ich hoffe, dass wir in diesem Prozess auch alle lernen, mit uns selber freundlich umzugehen. Weil das ist, glaube ich, auch das Problem, dass man mit anderen vielleicht freundlich ist, aber mit sich selber freundlich umzugehen, das ist was man lebenlang lernen muss. Und das ist eigentlich nichts anderes wie den Glanz widerspiegeln. Die Freundlichkeit kommt nicht von mir letztendlich, sondern hat irgendwo ganz tiefe Wurzeln, ganz tiefe Quellen. Und das ist was durch mich dann hindurchströmt. Ich lebe hier ja in einer Seniorenwohnanlage mit 90 weiteren Haushalten zusammen. Wir begegnen uns hier ständig im Aufzug und im Flur und auf dem Weg zur Straßenbahn und es ist so einfach, freundlich zu sein. Ich glaube, durch solche kleine Dinge wird die Welt auch ein besserer Ort. Und auf der anderen Seite bin ich natürlich immer noch an strukturellen Veränderungen und allem mit interessiert. Das gehört auch dazu.
Lutz, unsere Zeit ist vorbei. Ich danke dir herzlich für dieses Gespräch. Ich wünsche dir viel Freundlichkeit, die dir andere Menschen entgegenbringen. Ich weiß, dass Gott freundlich zu dir ist und zu uns allen ist. Hoffe, du bleibst behütet, bleibst weiter gute Laune, behältst deine Kraft, um weiter Dinge zu ändern. Und ich wünsche dir ein sehr, sehr schönes, erfolgreiches Jahr.
Dankeschön, dir auch.
Die Evangelische Mission Weltweit e.V. ist eine Gemeinschaft von evangelischen Kirchen, Werken und Verbänden in Mission und Ökumene. 9 Missionswerke, 5 freie Kirchen, 5 Verbände und die Evangelische Kirche in Deutschland bilden den Dachverband der Evangelischen Missionswerke. Gleichzeitig agiert die EMW als Fachverband für ökumenische Weltmission und Missionstheologie für ihre Mitglieder und assoziierte Organisationen. Besuchen Sie doch auch unsere Website www.mission-weltweit.de. Vielen Dank für Ihr Interesse.